Wie ist das denn bei der großen Recherche über diese Pläne der unter anderem AfD, Neonazis und der reichen Unternehmer gekommen? Also wie ist da losgegangen?
Das war im Grunde so der Perfect Case. Also was ich am Anfang gesagt habe, wenn du einerseits schon dir so einen Ruf erarbeitet hast, okay, so Thema Rechtsradikalismus, Thema AfD, da hat Korrektiv schon mal was gemacht. Wir haben in der Vergangenheit auch schon dazu recherchiert. Parteispendenskandalen, aber auch zu rechtsextremen Verbindungen. Und du hast dann noch Kollegen, die auch gute, sagen wir mal, Zugänge haben zu Leuten. Und in diesem Fall war es tatsächlich dann ein Hinweis, eine Zusendung eines Briefes. Und dieser Brief, den wir bekommen haben, da stand eigentlich schon alles drin, worum es gehen soll bei diesem Treffen.
17 Ziele, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zum 17 Ziele Podcast. Heute von der Republika. Das ist eine Konferenz in Berlin zur digitalen Gesellschaft. In diesem Podcast sprechen wir mit Macherinnen und Machern, Menschen, die etwas in der Welt bewegen, eine Vision haben oder mit ihrem Denken und ihren Aktionen die Welt besser machen. Beim 17 Ziele Podcast geht es ja um die 17 Nachhaltigkeitsziele. Fast alle Länder der Welt haben sich zusammengetan und diese Ziele formuliert, um zum Beispiel gegen Hunger vorzugehen, für mehr Bildung, für Geschlechtergerechtigkeit. Kurz gesagt, um die Welt bis 2030 zu verbessern. Heute sprechen wir über Journalismus, investigativen Journalismus. Und inwieweit kann Journalismus helfen, diese Ziele zu erfüllen? Und wie wichtig ist Journalismus in einer Demokratie? Unser Gesprächspartner kann dazu sehr, sehr viel sagen. Hallo Justus von Daniels.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Justus ist Chefredakteur von Korrektiv, einem gemeinwohlorientierten Medienhaus. Es gibt eine Korrektivrecherche, mindestens eine, von der ihr bestimmt gehört habt. Die hatte mich persönlich auch geschockt. In Potsdam hatten sich ranghohe AfD-Vertreter getroffen mit Neonazis und noch reichen Leuten. Und zusammen haben sie dann Pläne geschmiedet, wie sie Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben. Menschen mit Migrationshintergrund, also auch so Menschen wie mich. Und es ist dann auch egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Und diese Recherche ist von Justus und seinem Team. Bevor wir über die Recherche sprechen und über deine Arbeit, machen wir die traditionelle Schnellfragerunde. Die läuft so, ich stelle dir drei Fragen. Und du antwortest bitte schnell und kurz.
Ich versuch's.
Okay. Was sind die 17 Ziele für dich?
In erster Linie neu, aber ich habe sie mit Spannung gelesen und ich glaube, sie sind ein wichtiger Anspruch an alle, die sie unterzeichnet haben. Und wenn ich könnte, würde ich sie gerne zur Verantwortung ziehen, wenn sie nicht durchführen.
Die zweite Frage: Wie sieht die Welt aus ohne investigativen Journalismus?
Sehr dunkel. Gäbe es, glaube ich, diese Art von Journalismus nicht, dann würden wir vieles gar nicht sehen, was uns tatsächlich auch im täglichen Leben schadet. Ja, also jeder korrupte Fall, ja, schadet uns irgendwie als Verbraucherinnen und Verbraucher. Jede Lüge, jemand sagt, er würde Klimaziele erreichen wollen, tut aber das Gegenteil, schadet uns als Menschheit, schadet dem Planeten natürlich. Also ich glaube, die Welt sehe sehr viel düsterer aus.
Und die dritte Frage ist, was machst du so den ganzen Tag?
Ja, das frage ich mich auch immer. Also ich weiß es eigentlich auch nicht so genau. Ich glaube, ich telefoniere wahnsinnig viel.
Ich habe dich vorher noch telefonieren sehen.
Ja, genau. Ich telefoniere wahnsinnig viel.
So kurz vor knapp, wir hatten noch 5 Minuten und du so, ja, ganz kurz telefonieren.
Genau, schnell noch 3 Telefonate erledigen. Telefoniere wahnsinnig viel. Ich bekomme wahnsinnig tolle Ideen von Kolleginnen und Kollegen jeden Tag irgendwie erzählt. Also manchmal muss man dann sagen, nee, geht nicht oder schaffen wir nicht oder ist doch nicht so gut. Dann ist man so ein bisschen Spielverderber. Und manchmal ist man auch derjenige, der sagt, hey, richtig geil, lass uns das noch geiler machen. Und dieses Letzte ist eigentlich das, was ich am liebsten mag.
Und wenn du jetzt mal so einen Arbeitstag von dir mal beschreiben würdest, wie arbeitet man als investigativer Journalist? Wie fängt es an? Morgens mit dem Kaffee und dann?
Ja, morgens an der Kita, wenn ich Kinder abgebe, dann ist der erste Anruf meistens am Kita-Tor. Und dann muss man immer überlegen, kann ich das jetzt sagen, wo ich stehe, oder ist das doof? So, und dann geht's so los. Nee, und das Gute ist, wir haben bei uns in der Redaktion nicht so super viele Konferenzen. Das heißt, das, wo der Journalismus oft viele genervt sind, weil sie sagen, oh, sind immer gehen von einem Meeting zum nächsten, versuchen wir viel Freiheiten zu lassen, weil investigative Journalistinnen brauchen ja auch Zeit, Ruhe, so. Das heißt, wir haben eigentlich nur so 2 Konferenzen in der Woche, wo alle da sein müssen. Und ansonsten führe ich wirklich sehr, sehr viele Gespräche mit den Leuten bei uns im Team zu allen möglichen Themen. Das geht von der krassen Korruptionsgeschichte bis zum Urlaubsantrag.
Und wie kommt ihr an diese Themen? Weil Zeit für Recherche, hast du gerade gesagt, braucht man auf jeden Fall. Aber wie kommt man an dieses Thema? Wann weiß man, okay, jetzt das müssen wir jetzt nachgehen? Also gibt es Hinweisgeber? Wie läuft das?
Das Allerbeste ist tatsächlich, genau, man hat den richtigen Hinweisgeber oder die richtigen Hinweisgeberinnen. So, und die kommen natürlich nicht von ungefähr, sondern die kommen, weil sich jemand sehr gut auskennt in einem Thema und auch schon gezeigt hat, dass sie was kann, dass sie eine tolle Sache herausgefunden hat. Und dann kommen tatsächlich andere Leute auf einen zu und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast diese tolle Recherche gemacht zu irgendwelchen Immobiliendeals. Ich habe auch sowas. So. Also das heißt, man erarbeitet sich quasi auch so ein bisschen so einen Ruf als einzelner Reporter, aber auch als Gesamtteam. Und dann kommen Leute mit Hinweisen auf einen zu, von dem man ja nie ahnen würde, dass es sie gibt. Ja, das ist das Allerbeste, weil dann ist man schon oft an der richtigen Einstiegsstelle.
Um mal so eine Zahl zu haben, wie viele Hinweise kriegt ihr und welche recherchiert ihr denn dann tiefergehend?
Oh, es gibt sehr viele Hinweise und ich muss dazu sagen, nicht alle sind immer so rechercherelevant. Es gibt sehr viele Leute, die uns schreiben. Also wir kriegen Briefe, wir kriegen E-Mails, handgeschriebene Briefe, ausgedruckte Briefe.
Handgeschrieben, weil aus Angst ist, wenn man eine Mail verschickt, die abgefangen wird, oder?
Ja, weiß ich nicht. Manchmal sind das auch so Sachen, die sehr persönlich sind. Ah, okay. Und wo man dann tatsächlich auch antworten muss, nee, das ist keine richtige Recherche, das sind eher andere Dinge, die sie in ihrem Leben regeln müssen.
Also ein privates Problem ist ja jetzt nicht unbedingt ein strukturelles Problem.
Genau. Das Wort strukturell klingt immer so hart und komisch, aber es ist schon wichtig. Ne? Man will ja tatsächlich auch was entdecken, was gesellschaftlich relevant ist, ja, wo man das Gefühl hat, das betrifft viele Menschen. Und am besten ist es natürlich, wenn es viele Menschen betrifft und es ist ein wirkliches Problem. Also es führt wirklich zu Schäden auch. Ja, das sind dann so Themen, wo wir sagen, da müssen wir rein. Und das kann man so bei diesen Hinweisen schon ganz gut absehen, bei welchem man tatsächlich nochmal nachfragt. Manchmal sind das auch so ganz kleine Sachen. Das merkt man schon so an der Art, wie eine E-Mail geschrieben ist. Ja, das ist dann schon so jemand, der sagt, ich bin sehr vorsichtig, ich habe eine wichtige Unterlage zu dem und dem Thema, ich würde mich freuen, wenn wir über diesen Kanal und so, da weißt du schon, da ist eher was drin. Und dem gehen wir auch nach.
Wie ist das denn bei der großen Recherche über diese Pläne der unter anderem AfD-Neonazis und der reichen Unternehmer gekommen? Also wie ist da losgegangen?
Das war im Grunde so der Perfect Case, also was ich am Anfang gesagt habe, wenn du einerseits schon dir so einen Ruf erarbeitet hast, okay, so Thema Rechtsradikalismus, Thema AfD, da hat Korrektiv schon mal was gemacht, wir haben in der Vergangenheit auch schon dazu recherchiert, Parteispendenskandalen, aber auch zu rechtsextremen Verbindungen. Und du hast dann noch Kollegen, die auch gute, sagen wir mal, Zugänge haben zu Leuten. Und in diesem Fall war es tatsächlich dann ein Hinweis, eine Zusendung eines Briefes. Und dieser Brief, den wir bekommen haben, da stand eigentlich schon alles drin, worum es gehen soll
bei diesem Treffen. Bei diesem Treffen, okay.
Also das war so eine Art Einladungsschreiben. Hey, wir müssen Deutschland retten, Deutschland ist bedroht, ja, wir wollen hier Geld sammeln. Und man wusste schon, die Leute, die da einladen, das sind Rechtsradikale. Und mit diesem Hinweisbrief, das war der Ursprung von allem. Da kam ein zweiter Hinweisbrief. Da stand dann noch konkreter drin, worum es inhaltlich richtig gehen sollte.
Aber ihr müsst doch auch checken, ob das stimmt.
Genau. Das ist natürlich genau die erste Frage. Ne? Also du kriegst so einen Brief und denkst, okay, ist das so ein Hoax? Und ist das so ein typisches Ding, da wollen wir irgendwie Korrektiv verarschen? Und dann gucken wir uns natürlich ganz genau an, was ist das für ein Brief? Haben wir das auf Papier oder ist es ausgedruckt? Also wie kommen wir möglichst an das Original? Mhm. Und genau, also was für eine Glaubwürdigkeit hat das? Und der Witz war, wir bekamen eben nicht nur einen, sondern wir bekamen zwei.
Von unterschiedlichen?
Briefe, ne, bekamen sie.
Okay.
So. Und man konnte schon aufgrund der Herkunft dieser Briefe ganz gut erkennen, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass da auf jeden Fall was dran ist. Und dann sind wir natürlich Stück für Stück weiter vorgegangen. Dann überprüft man natürlich, findet dieses Treffen wirklich statt? So, und dann ging es halt richtig los.
Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich meine, in einem der Briefe stand ja auch, man musste ja zum Beispiel 5.000 Euro bezahlen, damit man überhaupt teilnehmen kann. So eine Art Spende wurde einem empfohlen und so. Wie seid ihr da reingekommen in dieses Treffen?
Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Und da haben wir uns auch überlegt, das zu machen. Also, dass wir irgendwie sagen, hey, können wir uns nicht irgendwie da mit einladen lassen? Und, keine Ahnung, 5.000 Euro spenden, vielleicht kann man auch sagen, wir überweisen das nächste Woche oder so. Und das war eine ernsthafte Überlegung.
Und dann nicht machen oder was?
Und dann vielleicht, ja, also ich würde jetzt diesen Leuten ungern Geld in Drachen schmeißen. Aber Genau, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber da hat man schon gemerkt, die haben so ein Vertrauenssystem gehabt. Ja, die haben dann gesagt, okay, wenn ihr noch jemanden kennt, dann brauchen wir hier so einen Bürgen, der uns empfehlen kann, ob wir den einladen. Das heißt, die haben schon sehr viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass das sehr, sehr, sehr enger, sehr vertrauenswürdiger Kreis ist.
Aber jemand von euch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Autorin oder einen Autor von euch googelt, dann weiß man ja, ah ja, okay, arbeite beim Korrektiv oder hat den und den Artikel geschrieben. Dann läuft das quasi auch mit einer geheimen Identität oder mit einem geheimen Ausweis oder wie macht ihr das? Habt ihr einen Fake-Persos?
Dann hast du verschiedene Möglichkeiten natürlich zu sagen, okay, wie können wir verdeckt recherchieren? Das geht unter Umständen, also wenn du auf andere Weise nicht weiterkommst, dann kannst du auch verdeckt recherchieren, das ist in Ordnung. Und dann kann man sowas machen. Dann kann man sagen, okay, ich melde mich unter einem anderen Namen an, ich habe vielleicht eine andere Frisur, habe vielleicht eine andere Brille auf, so. Aber genau, vielleicht irgendwie gegangen. Wir haben auch überlegt, gibt's da Wege, aber es war sehr kompliziert. Deswegen war ein Kollege von mir, hatte die viel einfachere Idee und hat gesagt, ich rufe mal beim Hotel an und guck mal, ob da noch ein Zimmer frei ist. Weil das war ja in einem Hotel.
Smart.
Und das war einfach ein sehr guter Move, so genau. Und er hat das über Booking.com, hat dann gefragt, hier, da und da, 23. November und so, und da gab es ein Zimmer. Und das heißt, die hatten das irgendwie nicht geblockt, ja. Also darauf haben sie nicht gewettet.
Konnte der dann trotzdem dann zu dieser Veranstaltung gehen?
Er war nicht selbst sozusagen in dem Raum drin, aber er war dabei. So, er war in dem Hotel und das war ein Treffen, das ging so ein ganzes Wochenende.
Und hat
Leute
gesehen,
kamen
wer geht
an,
rein, wer geht raus, hat
genau.
Fotos gemacht, so?
Genau, hat Fotos gemacht, war dann als Hotelgast sozusagen im selben Frühstücksraum, ist dann auch in diesen Raum da mal reingelatscht und so, als er noch offen war und konnte sozusagen genau beobachten, wer kommt da, was finden da noch für Dinge statt. Es war dann auch sehr auffällig, dass zum Beispiel die Hotelbetreiber offensichtlich eine sehr, sehr enge Bindung hatten zu den Leuten, die da dann auch sprachen. Und dadurch gelang es uns, wirklich so nah dran zu sein, dass wir sagen konnten, okay, wir können wirklich sagen, was da passierte. Und das,
was in diesen Räumen gesprochen wurde, wie seid ihr da dran gekommen dann?
Da ist es tatsächlich so, dass wir wissen, was da drin passiert. Wir haben ja einige Sachen zitiert und wir haben sie so zitiert, wir sind uns wirklich sehr, sehr sicher, dass das so gesagt wurde. Haben eine sehr, sehr gute Quellenlage, aber da kann ich aus Gründen des Quellenschutzes tatsächlich nicht weiter dazu sagen. Aber da muss man immer sehen, es ist ganz wichtig, dass bei solchen Recherchen man ja immer auch vor der Veröffentlichung die Leute konfrontiert, also nochmal nachfragt, wir werden das jetzt übermorgen veröffentlichen, haben Sie das und das gesagt oder wie stehen Sie dazu? Und da haben die Leute tatsächlich oft reagiert und gar nichts gesagt, nee, das stimmt ja alles gar nicht. Sondern sie haben gesagt, ja, also so genau kann ich mich nicht dran erinnern oder ich erinnere mich da ein bisschen anders dran. Aber sie haben es nicht wirklich abgewiesen.
Ist das nicht gefährlich, wenn ich mir vorstelle, ich meine, Neonazis waren da. Es gibt ja auch viele Dokus über Kampfsport, Neonazis, Bedrohungen. Ist das nicht gefährlich? Lebt man als Investigativjournalist nicht gefährlich? Oder Journalistin?
Ja, ich kann und muss das leider sagen, dass das nicht für alle ständig gilt. Aber in solchen Situationen ist natürlich, also zu einer Lage kommt, wo wir sehen, dass bestimmte Kollegen dann, die da sehr nah dran sind, tatsächlich auch gefährdet sind, bedroht werden.
Ist das auch passiert?
Und wir hatten das auf eine sehr unangenehme Weise, dass von der AfD selber kurz nach der Veröffentlichung Posts erschienen, also in sozialen Netzwerken, die dann Fotos von einigen Kollegen von uns posteten und dann in einem Post stand dann drunter, diese Form von Journalismus muss zum Schweigen gebracht werden. Ja, das ist klassisches Dogbistling, das ist klassisches, so, hier, wer Lust hat, ne, also der kann da mal hingehen. Oder dass eine andere prominente AfD-Politikerin dann nochmal so die Adresse von unserer Redaktion nochmal so extra twittert, ja, wo man so denkt, ja, unsere Adresse ist öffentlich, aber was genau meinst du damit, wenn du schreibst, übrigens, die Redaktion sitzt hier, ja, an der und der Adresse, so, ne, was ist das?
Wie geht ihr mit sowas um?
Damit kann man noch umgehen, weil es ja erstmal nur virtuell ist, aber gerade bei diesem Post, wenn jetzt jemand schreibt, so ein Journalismus muss zum Schweigen gebracht werden mit einem Foto, da muss man natürlich Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das heißt, da muss man dann gucken, gibt es Sicherheitsbehörden, die dann so eine Gefährdungsanalyse machen. Für bestimmte Veranstaltungen braucht man da dann so Security oder muss das geschützt werden? Das haben wir dann auch gemacht und das ist natürlich sehr, es ist schon dramatisch, weil es kann natürlich eigentlich nicht sein, dass Journalisten um ihren Körper quasi fürchten müssen. Und da will ich jetzt sozusagen auch unsere Recherche oder uns jetzt da gar nicht so rausstellen. Es gibt viel krassere Situationen bei Demonstrationen zurzeit. Es gibt also wirklich, das habe ich jetzt auch erst im letzten halben Jahr so akut erst erfahren, dass es in bestimmten Regionen Journalisten sich nur noch unter größten Sicherheitsvorkehrungen zu solchen Demos wagen, weil sie nicht genau wissen, ob sie denn verfolgt werden, ob ihre Sicherheit gefährdet ist.
Oder die Adresse von ihrem Wohnort.
Das ist dann Adresse, Kita, Familie.
Genau, wo ist die Kita der Kinder, was kann ja alles veröffentlicht werden.
Und wenn so eine Unsicherheit besteht, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich nicht unser Land. Und ich möchte, dass wir alles dafür tun, dass man diese Angst nicht haben muss, weil Journalisten tun ja nichts Böses. Die versuchen, Sachen rauszufinden, die versuchen, Debatten anzustoßen. Das ist es, was wir machen.
Ich meine, beim investigativen Journalismus geht's ja genau darum, ne, hinzuschauen und öffentlich zu machen, was definitiv andere gar nicht wollen, dass es öffentlich wird. Warum ist das auch so wichtig für unsere Demokratie?
Ich glaube tatsächlich, dass ohne diese Arbeit vieles in der Demokratie nicht möglich wäre. Wir sagen immer bei uns bei Korrektiv, wir tun das auch, um die Demokratie zu stärken. Die Demokratie, das ist eine Sache von uns allen. Ja, da müssen wir als Gesellschaft uns entscheiden, wenn wir das haben wollen. Wie wollen wir es haben? Und wenn sie stark sein soll, dann müssen wir alle was dazu tun. Es gibt in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch, aber in Deutschland gibt es einen Grundgesetzartikel, den Grundgesetzartikel 5, der die Pressefreiheit gewährleistet. Und den gibt es nicht von ungefähr. Der ist nicht dafür da, um Journalisten sozusagen ein schönes Leben zu ermöglichen, sondern der ist dafür da, für alle, ja, dass wir alle als Gesellschaft eigentlich Zugang haben, freien Zugang zu Informationen, dass wir uns informieren können darüber, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist sozusagen die Aufgabe von Journalismus. Es gibt ganz viele Institutionen und ganz viele gesellschaftliche Formen, ja, die Demokratie stärken. Aber wir als Journalistinnen, als Journalisten, wir gucken rein in Dinge, wo andere wollen, wie du sagst, dass sie verborgen bleiben und die dann eben auch uns als Gesellschaft schädigen. Ja, das kann Steuerbetrug sein, da gehen dann Steuereinnahmen verloren. Das kann eine Klimakatastrophe sein, die wir reinrasseln, weil sich da keiner gegen wehrt oder weil das irgendwie verdeckt wird, ja, so durch Greenwashing, wie auch immer. Da kommen wir ins Spiel und wir decken das auf und da soll sich dann eigentlich ein Prozess dann in Gang setzen, dass wir sagen, so und jetzt bitte gibt's die Debatte, wie kann das denn in Zukunft verhindert werden? Oder wie kann es besser werden? Wie können wir alle davon profitieren?
Auf jeden Fall so, auch zu sagen, da muss jemand was machen. Es muss jemand was tun. Was würdest du denn sagen, inwieweit hat eure Recherche geholfen, um unsere Demokratie zu schützen? Hat sie geholfen?
Ich würde gerne sagen, ja, ich glaube es tatsächlich auch im Herzen. Aber das ist natürlich immer so vermessen zu sagen, ah, hier, so eine Recherche hat irgendwie die Demokratie gestärkt.
Aber sie hat ja schon hohe Wellen geschlagen.
Wir haben, genau, ich glaube, das, was uns alle, glaube ich, uns als Redaktion, aber auch uns alle überwältigt hat, ne, dass dann nach dem 10. Januar, am Anfang des Jahres, wo ja quasi so eine große Depression eher war, oh Gott, das wird so ein schreckliches Wahljahr und die AfD wird immer stärker. Und auf einmal zeigen sich da über 3 Millionen Menschen in den nächsten Wochen in kleinen Städten, in großen Städten, auf riesigen Demos in Berlin, in Hamburg, ja, wo ja sozusagen die Zahlen immer größer wurden von Woche zu Woche. Aber auch in ganz kleinen Städten. Es gab ganz viele Städte, die nie Demonstrationen dieser Art sehen. Und auf einmal waren da 100, 2000, 5000 Leute in kleinen Städten. Und das war natürlich enorm wichtig, damit sich die Gesellschaft, die offensichtlich was anderes will, nämlich keinen Rechtsextremismus und keinen schleichenden Angriff auf die Demokratie, dass die sich sieht. Ja, ich glaube, das war so ein Effekt im Januar, Februar, März, der sehr, sehr stark war. Ich glaube,
auch so vom Gefühl her, ne? Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, als ich das alles gelesen hatte und auch das wollen, dass ich zum Beispiel ja auch das Land verlasse, ich bin hier geboren, ich kenne nichts anderes und dann sehe ich, wie in allen Großstädten irgendwie alles auseinanderbricht, weil so viele Leute einfach da sind, wie in Hamburg oder so viele Leute, dass einfach gesagt wird, es können nicht mehr Leute kommen, es sind einfach zu viele, die gerade genau dagegen demonstrieren und dann nicht nur Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern einfach einmal quer, jung, alt, Leute, die, man hat ja auch Interviews gehört von Menschen, die gesagt haben, ich war noch nie auf einer Demo und dann war der irgendwie 55 oder so, ne? Ja. Also so, dass man sagt, okay, krass.
Ich glaube, diese Art von sich selber sehen als Gesellschaft, das gab's in Deutschland lange nicht mehr oder einige sagen, das gab's noch nie in dieser Form. Also es war auf jeden Fall ein besonderer Moment und das macht schon was mit uns als Gesellschaft, die sagt, okay, offensichtlich ist da doch was da. Und wir können dafür kämpfen. Und ich glaube, dass das wichtig war, in dieses Jahr zu gehen mit diesem Gefühl. Also insofern, ja, die Recherche hat tatsächlich was ausgelöst. Aber, das würde ich gerne dazu sagen, es war jetzt nicht die Recherche, die die Leute dazu gebracht hat, auf die Straße zu gehen. Die Leute waren offensichtlich ja eh schon bereit. Die haben sich geärgert. Die wussten nur nicht genau, wie soll ich mich jetzt äußern? So. Und da war dann diese Veröffentlichung, das war sozusagen der Anlass, glaube ich. Das war, ja.
Es ist ja hin und wieder ja auch schon klar geworden, wie die AfD steht. Aber da war das nochmal auch gebündelt. Und es sind Sachen, wo wir wieder bei der Demokratie sind, wenn wir es nicht wissen, können wir uns ja auch nicht dagegen aufbegehren. War das richtig?
Ja, aufbegehren? Doch, ja.
Können wir das nicht machen. Und erst wenn wir es wissen und durch Journalismus, indem wir Dinge erfahren, können wir dann auch handeln. Jetzt ist es ja auch so, dass manche Themen führen dazu, dass Menschen auf die Straße gehen und manche Berichterstattung, die auch hart ist und wo es auch um Menschen geht, sorgt aber gar nicht für so viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die illegalen Pushbacks denke in Europa, also dass Menschen versuchen, nach Europa zu bekommen, sie das Recht haben, einen Asylantrag zu stellen, aber illegalerweise von europäischen Beamten zurückgeschickt werden, ohne dass sie diesen Antrag stellen können, Menschen ertrinken, dann wissen wir das, weil Menschen das herausgefunden haben, weil Journalisten dazu auch Beiträge machen. Aber irgendwie...
Ja, das ist tatsächlich so, aber da ist viel Psychologie dabei, ne? Also, dass nicht jedes Thema, was wichtig ist und relevant, wird auf die gleiche Weise wahrgenommen. Man nimmt oft das wahr, was einen selber betrifft. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin selber ein Geschädigter, ja, oder ich habe hier einen Nachteil oder so, dann interessiert mich das sofort und dann nehme ich das wahr und dann äußere ich mich auch schnell mal dazu. Also, wenn es in meinem Umfeld irgendwie was zu tun hat. Und je weiter das sozusagen nach außen geht, und das Beispiel mit den Grenzen ist ein super Beispiel, weil es leider zutrifft, je weiter es nach außen geht, so ein Problem, desto weniger Solidarisierungseffekte gibt es, desto weniger schenken wir dem in unserem Alltag Aufmerksamkeit. Das ist nun mal so.
Weil es sich zu weit weg für uns anfühlt.
Es ist zu weit weg. Und wenn du mit Leuten sprichst, die das erlebt haben, für die ist das ein ganz dringliches Thema. Aber wenn du sowas nie erlebt hast, dann kann man sich das schwer vorstellen. Und also ich glaube, deswegen gibt es so bestimmte Recherchen, die ganz greifbar sind für viele, viele Menschen. Unsere Recherche war sicherlich eins davon. Letzte Woche, diese Sylt-Geschichte, dieses Lied ist auch was. Das können viele was mit anfangen, weil viele können da sofort was damit verbinden.
Um es einmal kurz zu erklären, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Es ist ein Video rumgegangen von... Ich würde sagen Rich Kids, weil es war auf Sylt in einem Club, wo, ich hatte gelesen, 150 Euro Eintritt ohne Getränke. Wow. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Und die haben dann zu einem Song, zu einem alten, wirklich asbachalten Partyklassiker von Gigi D'Agostino, haben sie dann ja rechtsextreme Parolen gegrölt, wie zum Beispiel Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, sowas. Und das Video ist rumgegangen. Das war jetzt aber nicht eine Recherche, würde ich sagen, sondern das ist... Jemand hat es gefilmt und es ist einfach über Social Media ist es viral gegangen.
Ist viral gegangen, aber genau, warum geht das viral, ne? Irgendwie, wenn man sagt, okay, klar, so eine Szene, irgendwie so ein Song läuft, da wird was gerufen. Nicht die Rich Kid Szene, damit kann man sich vielleicht nicht identifizieren, aber mit der Situation. Und ich will das nur sagen als Beispiel, deswegen geht das so viral, deswegen machen sich so viele Leute Gedanken darüber. Die Frontex Sache, die eigentlich viel wichtiger ist,
also
weil
die
sie
Grenzen.
Die Grenzen, wo dann die Leute wirklich wieder zurückgedrängt werden und genau verletzt werden, getötet werden kann. Naja, getötet werden sie nicht, aber vielleicht sterben in der Folge. Das ist viel relevanter, aber ja, da hast du recht, das dringt viel weniger durch. Und beim Journalismus geht es immer auch darum, wie schaffen wir diese Dringlichkeit zu schaffen. Die schaffen wir auch, indem wir sie auf eine gute Weise so erzählen, dass sie wahrhaftig ist und dass man irgendwie, dass man es spüren kann. Ja, und es gibt diese Berichte, aber es ist eben nicht so oft.
Wenn wir jetzt so in die Welt gucken und auf die 17 Ziele, inwieweit hilft Journalismus, die ja einzuhalten?
Also unser Journalismus bei Korrektiv hilft hoffentlich sehr viel, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese 17 Ziele nicht so richtig vor Augen gehabt bisher, diese Nachhaltigkeitsziele. Aber da geht's ja ganz viel um, wie können wir tatsächlich im Einklang mit unserer Umgebung und der Natur irgendwie gut leben. Ja, so nachhaltige Städte, Ungleichheiten beseitigen etc. Und vieles von dem, was da drin steht, sind auch eigentlich immer Ansprüche am Anfang, wenn wir überlegen, machen wir die Recherche oder machen wir sie nicht. Ja, weil es ja schon darauf ankommt, was kann eine Recherche bewirken. Das ist für uns auch wichtig, dass wir sagen, wir zeigen nicht nur irgendwas, was irgendwie ein Problem ist, sondern wir zeigen einen Missstand und überlegen, okay, was könnte der für eine gesellschaftliche Debatte auslösen? Und da guckt man sich natürlich die Sachen an, die wichtig sind. Klimaschutz, wir haben eine eigene Klimaredaktion. Das heißt, wir recherchieren sehr, sehr viel dazu, wie Klimaschutz zum Beispiel verhindert wird von Unternehmen oder wie Klimaschutz unterlaufen wird, weil Unternehmen Greenwashing betreiben, also ne, die so tun, als wären sie, würden sie das Klima schützen, aber eigentlich das Gegenteil tun.
Und
so.
Auch da wieder geht's darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, gerade bei Greenwashing ist ja richtig perfide, wenn Unternehmen so tun, als ob sie so klimaneutral sind, aber auch so Begriffe zu erklären. Was heißt eigentlich klimaneutral, ne? Wenn man irgendwie sagt, ein Unternehmen, da denkt man so, ah ja, krass, nee, die sind ja klimaneutral, dann pflanzen die zwei Bäume oder auch nicht, ne? Das ist ja alles gar nicht. Und nachhaltig, der Begriff ist ja auch nicht irgendwie fest definiert, ne? Dass war auch jemand mal das recherchiert. Was heißt das eigentlich?
Ja, und das kann man auch tatsächlich sehr greifbar machen, weil es ja uns auch betrifft. Weil wenn ich das Gefühl habe, das kennt man ja selber, ne? Man kauft irgendwas, weil da CO2-neutral draufsteht. Dann denkt man sich, wow, ich habe da was Gutes für die Umwelt gemacht. Ist doch super, ich habe hier meinen Flug irgendwie kompensiert, kann auch fliegen, wo ich nicht will und so. Und das ist oft eine Selbstlüge, ja. Und die kann ich aber nicht selber als Kunde entlarven, ja. Dafür fehlen mir die Zeit, die Geduld und auch oft die Mittel. Dafür sind wir aber da. Und wir können dann tatsächlich sagen, wir gucken uns das wirklich mal an und können auch zeigen, Leute, ihr könnt nicht einen Flug kompensieren. Also man kann nicht klimaneutral fliegen. Oder wir haben neulich mal eine Recherche gemacht, da ging es um Gas, ne? Da haben Gasbetriebe gesagt, hier, ihr könnt Gas heizen, ja, so viel ihr wollt, wir machen das klimaneutral. Ökogas nennt sich das, ein Widerspruch in sich. Und wir haben das mal nachgewiesen. Und was dann passierte, war lustig. Ganz viele Gasunternehmen haben sofort diese Angebote vom Netz genommen, also von ihrer Website gestrichen, weil sie gemerkt haben, dass das nicht stimmt. Also insofern, wenn du sagst, Nachhaltigkeitsziele erreichen, das ist so ein Beispiel. Aber Klima ist das eine, soziale Ungleichheit, Bildung, das sind so Themen, die für uns total wichtig sind, wo wir hingucken. Jetzt gerade natürlich ganz aktuell Demokratie, Rechtsradikalismus, Bedrohung von rechts, klar. Aber insofern, es ist um mein Verständnis von Journalismus, hat ganz viel damit zu tun, auch ja nicht diese Ziele zu erreichen, aber es zu ermöglichen, dass diese Ziele schneller erreicht werden können.
Und auch vielleicht eine Art Kontrolle, also um zu schauen, wenn jemand sagt, das ist mein Ziel, den Hunger zu bekämpfen zum Beispiel, und dann zu schauen, okay, wie sind die Zahlen? Oder Armut oder Kinderarmut, dass man dann mal schaut, okay, das wurde versprochen und das wurde nicht eingehalten.
Ich tue mich mit dem Begriff Kontrolle immer so ein bisschen schwer.
Das klingt so hart, ne?
Das klingt so nach so einem Typen, der so eine Mütze aufhat. Und
aber so ein bisschen ist es eine Kontrolle.
Nee, so ein bisschen ist es so. Nee, du hast recht, aber so im Alltag ist es natürlich anders, ne?
Kontrolle ist ja auch nicht unbedingt negativ. Es kann ja auch sein, dass es gut gelaufen ist.
Ja,
also
genau.
Auch konstruktiv zu sagen, hey, das und das hat da und da dazu geführt, dass das und das besser geworden ist.
Das machen wir auf jeden Fall.
Berichten.
Ne? Genau, also das machen wir auch auf jeden Fall, dass man tatsächlich auch offen recherchiert, ist immer wichtig. Es kann ja auch sein, dass jemand oder dass ein Unternehmen irgendwie zeigt, hey, passt doch eigentlich alles. Und dann berichten wir auch das. Ja, wir haben zum Beispiel mal zur Wohnungsnot oder zur Immobilienkrise und zu diesen Wohnungspreisen, Mondpreisen in Städten recherchiert. Da konnten wir tatsächlich auch gute Beispiele zeigen. Ja, auch das sind wichtige Geschichten. Also, wo sich Unternehmen, Vermieter extrem verantwortlich verhalten haben. Das gehört auch dazu. Und das andere, was du sagst, Kontrolle, klar. Natürlich, wenn ein Staat, eine Regierungsbehörde oder ein Unternehmen sagt, wir machen das und das, dann gehört es natürlich schon zu unserer Aufgabe, hin und wieder mal nachzugucken und sagen, macht ihr das wirklich? Die damit zu konfrontieren und dann zu sagen, hey, eigentlich sagt ihr doch mal das Gegenteil davon. Jetzt tut's doch mal. In dem Sinne, ja, natürlich sind wir auch.
Jetzt ist es ja so, Deutschland ist auf Platz 10 in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Ganz vorne sind Norwegen, Dänemark, Schweden, Niederlande. Und es gibt auch Zahlen, die UNESCO sagt, dass 85% der Weltbevölkerung in den letzten 5 Jahren einen Niedergang der Pressefreiheit in ihrem Land erleben. Das ist krass. Macht dir sowas Angst? Siehst du da eine Gefahr?
Definitiv. Das ist wirklich krass, weil wir eigentlich lange Zeit davon ausgegangen sind, dass sich Dinge verbessern. Also, dass Länder ihr Demokratie suchen und oder Rechte stärken. Das haben wir lange erlebt. Und jetzt sind wir schon seit einigen Jahren in so einer Rückschrittbewegung bei ganz vielen Sachen. Da gehört die Pressefreiheit dazu, aber vieles andere ja auch. Und wir sehen diesen Rückschritt natürlich auch in Ländern, die schon immer auf der Schwelle zwischen, weiß ich nicht, Autokratie oder Diktatur waren und Demokratie, wo man nie so genau wusste. Das wundert einen jetzt nicht. Es ist trotzdem schlimm, dass es so ist. Aber wir erleben es eben auch in den klassischen Demokratien, wo eben Freiheiten auch abgebaut werden.
Wie siehst du das bei uns?
Ich sehe es bei uns immer im Vergleich. Das muss man, finde ich, ehrlicherweise sagen. Ich glaube, Deutschland hat nach wie vor sehr, sehr starke Pressefreiheit. In unserem Alltag müssen wir nicht um unser Leben fürchten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Bedrohung, auch über die körperlichen Bedrohungen, die sind da. Und das ist wichtig, das müssen wir angehen. Das muss sozusagen beendet werden. Alle, also ich will jetzt nicht sagen, da muss die Politik was machen oder die Gerichte muss was machen, aber man muss konsequenter Straftaten da verfolgen. Das ist das eine. Wir als Presseorgane müssen auch klarer darüber berichten, wie viele Verletzungen gibt's eigentlich. Ja, viele wissen das oft gar nicht. wenn ich darüber spreche, ne, dass die Leute sich nicht auf Demos trauen, um darüber zu berichten. Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst. Also wir müssen das auch ins Bewusstsein heben.
Auch übers Berichten berichten.
Auch übers Berichten berichten. Aber da kommen wir jetzt nochmal zurück zum Ausland. Das ist eben viel, viel härter. Es werden Leute ermordet, es werden Leute gefoltert und das nimmt zu. Und es werden eben auch in Demokratien Rechte, auch Pressefreiheitsrechte, abgebaut. Ja, wir haben das in Ungarn, erleben wir das seit Jahren. Wir haben das in Polen erlebt. Jetzt gerade in Italien gibt es auch so eine Diskussion, ne? Also wie unabhängig ist eigentlich noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Da hört man auch, dass diese extrem unter Druck gesetzt werden. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Das sind ja alles wirklich Herzländer der EU. Also wenn die das schon oder wenn wir das hier schon nicht hinbekommen, wie sollen wir denn sozusagen, wie soll es dann in anderen Ländern sehen? Also es ist auf jeden Fall eine Bedrohungslage, gegen die man stark anarbeiten muss zurzeit.
Wir haben bei uns im Podcast ein To-Do, da geht es um so Handlungsvorsätze, irgendwas, was du vielleicht mitgeben könntest, irgendwas um investigativen Journalismus, was wir alle machen können, alle HörerInnen, um investigativen Journalismus zu unterstützen.
Ah, da fällt mir natürlich ganz viel ein, aber ich weiß auch, dass viele Leute im Alltag gar nicht so viel Zeit haben.
Vielleicht gibt's was Kleines, was
man aber macht. Also man kann Korrektiv mit einer Spende unterstützen, weil wir gemeinnützig sind oder auch alle anderen gemeinnützigen investigativen Medien. Genau. Nee, aber ich glaube, die beste Unterstützung als Mensch in der Öffentlichkeit ist eigentlich selber hinzugucken, also selber in seinem kleinen Umfeld vielleicht auch mal zu sagen, so, wo finden eigentlich Dinge statt, die ungerecht sind? Und entweder kann ich was direkt dagegen tun, dann brauche ich als Journalist gar nicht erst zu kommen. Oder man findet sich zusammen und stellt fest, aha, das findet nicht nur bei mir statt, sondern auch bei dem anderen. Und dann kommen wir als Journalisten ja wieder ins Spiel, weil dann können wir darüber berichten. Dann können wir es stark machen.
Also nicht zu sagen, ja, betrifft mich nicht, egal, sondern ich sehe was, was ungerecht ist und dann versuche ich selbst was zu tun. Und wenn nicht, mir Unterstützung zu holen, indem ich mich an investigative JournalistInnen zum Beispiel.
Genau, wir können auch nicht viel mehr machen, als das dann zu erzählen und dann wie so ein Katalysator zu sein, ja. Zu sagen, so, das passiert hier, das passiert aber auch an anderen Orten. Da ist was strukturell offenbar nicht in Ordnung und dann setzen sich nochmal ganz andere Prozesse in Gang. Das heißt, man gewinnt auch einfach an Macht, an Masse sozusagen bei dem.
Was wir im Podcast auch machen, ist, dass wir fragen unsere Gäste nach ja einer Art Inspirationsschub, so würde ich es formulieren. Also, dass wir unsere Gäste fragen, was sie als Letztes so richtig inspiriert hat. Kann ein Video sein, kann eine Person sein, irgendwas. Wir packen das dann in die Shownotes und vielleicht inspiriert das uns auch.
Also ich würde tatsächlich eine sehr persönliche Inspiration hier anbringen, weil ich habe das nämlich gestern gerade gehabt. Da war ich auf einer Veranstaltung, wir haben so ein Projekt gemacht, gerade in Sachsen-Anhalt, zur Barrierefreiheit. Mhm. Also mit Leuten gesprochen, die Hindernisse im Alltag nicht überwinden können. Und da hatten wir gestern so eine Abschlussveranstaltung in einer sehr kleinen Stadt und da kam am Ende eine Frau in einem Rollstuhl, hat ganz lange gewartet und kam dann auf mich zu und hat mir ein kleines Holzstück in die Hand gegeben.
Holzstück?
Kann ich dir mal zeigen. Ich kann es beschreiben. Guck mal hier, das habe ich tatsächlich dabei. Das habe ich gestern Abend bekommen.
Ach, guck mal.
So ein kleines Holzstück und da hat sie, also da brennt sie drauf, sozusagen das Wort Würde und unantastbar und hat so eine Krone dabei da reingebrannt quasi mit so einer, ich weiß nicht genau, wie man das technisch macht, aber irgendwie ganz schön gemacht. Sie bezieht sich aufs Grundgesetz und hat gesagt, sie kommt aus Magdeburg, Omas gegen rechts. Sie sagt, sie ist die einzige Oma gegen rechts in Magdeburg, aber sie geht trotzdem auf die Straße. Und sie sagt, sie gibt das Leuten mit, bei denen sie denkt, die haben sich offensichtlich für den Artikel 1 des Grundgesetzes eingesetzt und hat das sozusagen so einerseits die Geheimplanrecherche, aber auch diese Barrierefreiheitsgeschichte sozusagen für Korrektiv. Das hat mich wirklich berührt, aber es hat mich auch inspiriert, weil die macht sich so unglaublich viele Gedanken und tut was. Also hat mich ja inspiriert gestern Abend, aber als sie erzählte, dass sie in Magdeburg die einzige Oma gegen rechts ist und sie sagt, sie gibt da nicht auf und sie wird dafür sorgen, dass das mehr werden, das war echt ein inspirierender Moment. Das ist eine Dame, die im Rollstuhl sitzt und die echt ungebremst quasi das Gute will. Ja? Und,
das ist auch motivierend, oder? Weil ich finde, also wenn man weiß, es gibt so Menschen und es... Man ist nicht so ein Einzelkämpfer.
Ja, und die auch nicht, das war jetzt auch nicht so ein Moment, ne? Es gibt ja so Leute, die wollen ständig das Gute und liken irgendwas Gutes auf Social Media. Nein, du hast richtig gemerkt, sie ist mit ihrer ganzen Persönlichkeit ist sie dabei. Und das
ich feiere diese Oma jetzt auch.
Total.
Oma in Magdeburg. Also falls ihr eine Oma habt, aus Magdeburg kommt und ihr vielleicht möchtet ihr eure Oma mit dieser Oma aus Magdeburg connecten, dann macht das.
Shoutout an Birgit Kiel, das ist sie.
Ich glaube,
sie ist mit beiden zufrieden.
Danke, dass Sie das machen, Frau Kiel. Ja. Zuletzt, wo wir gerade bei Motivation sind, gibt's einen Song. Wir haben nämlich die 17 Ziele Playlist und da sammeln wir Songs von Gästen. Songs, die sie motivieren. Hast du da einen?
Ja, es gibt natürlich unglaublich viele motivierende Songs, die man so mitsingt und wo man das Gefühl hat, so, weiß ich nicht, so beim Aufräumen zu Hause, das motiviert mich jetzt total. Aber es gibt einen Song, der mich wirklich beeindruckt. Aha. Und der ist, das ist jetzt nicht irgendwie so We Are The Champions mäßig, sondern das ist...
Jetzt kommt's.
Achtung.
Auch nicht Eye of the Tiger oder
Nein, auch nicht Eye of the Tiger. Es ist von Stromae.
Der französische DJ-Produzent,
DJ-Rapper, Künstler. Der hat einen tollen Song gemacht, der heißt Formidable. Aha. Und Formidable, den müsst ihr eigentlich direkt jetzt spielen. Das ist ein trauriger Song, aber der ist so gut gemacht, das ist so ein toller Song. Und allein, weil der Song so schön ist, das motiviert mich tatsächlich, einfach gute Sachen zu machen. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, direkt diesen Song anzumachen. Ist wirklich großartig.
Der Song kommt in die 17-Ziele-Playlist. Ja. Stromae mit Formidable. Vielen Dank, Justus von Daniels, dass du hier bei uns Gast warst auf der Republika in unserem kleinen Podcast-Booth. Vielen Dank.
Es ist richtig cool bei euch gewesen. Vielen Dank dir. Es macht richtig Spaß.
Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal beim 17 Ziele Podcast. Ich freue mich darauf. Habt einen schönen Tag. Stromae, Formidable.
Ja.
Gehört ihr in der 17 Ziele Podcast Playlist.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Felix Seibert-Deiker und Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.